Radio Okie-Tok. Radio Okie-Tok. Radio Okie-Tok. From mesh to mesh. Radio Okie-Tok. Fakten, Fakten, Fakten. Die achte. Heutiges Thema: Euro im Teufelskreis und dann. Heute ist Samstag, der 2.6.2018. Beim Gongschlag war es 12 Uhr. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüßt ganz herzlich Franz Josef aus Graz. Bevor wir in das Thema selbst einsteigen, einige Hinweise auf das, was man heute schon tun kann, um sich von der Zentralmatrix abzumelden. Da gibt es ja freilicherweise einige Abmeldemöglichkeiten. Nicht, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist, aber zumindest einmal ein Beginn, dass jene, die schon ein bisschen in ihre Selbstverantwortung gehen haben können, auch aktiv etwas tun können. Die erste Webseite, auf die ich da hinweisen möchte, ist stop-smartmeter.at. Das ist also die Abmeldung vom Smart Meter. Die österreichische Regierung hat der österreichischen Bevölkerung zu 5% erlaubt, sich abzumelden. Aber immerhin bitte wahrnehmen, um sich selbst und die Familie und die Nachbarn vor den sehr schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu schützen. Als eine weitere Möglichkeit, sich abzumelden, ist vom elektronischen Gesundheitsakt. Das ist also die Zentralspeicherung der Gesundheitsdaten. Man sieht hier ganz klar, dass die Datenschutzgrundverordnung für die Lobbyregierungen nicht gilt. Aber man kann sich hier abmelden, das heißt Opt-out. Die Unterlagen dazu sind auf der Webseite www.argedaten.at zu finden. Ja, dann haben wir www.petitionjetzt, eine Möglichkeit, gegen die ORF-Zwangsgebühren zu unterschreiben. Weiters eine ganze Liste von Petitionen gibt es auf der Petitionsseite des Brannervereins, www.brannerverein.at. Ja, und was den persönlichen Datenschutz angeht, man kann als Suchmaschine auch startpage.com verwenden. Startpage speichert im Unterschied zu Google nicht mit, auf welchen Link ihr drückt. Also liefert die Suchergebnisse, weiß aber nicht, schnurchtelt da nicht hinterher, auf welchen Link ihr gedrückt habt, sondern stellt nur die Suchergebnisse zur Verfügung und Google speichert zusätzlich ab, worauf ihr auf welchen Link ihr gedrückt habt, um so eben Persönlichkeitsprofile für eine bessere Manipulation zu erstellen, siehe euch die richtigen Produkte anzubieten. Ja. Grundsätzlich haben wir die letzte Sendung damit begonnen, dass wir sagen, wir müssen jetzt, weil das Thema der heutigen Sendung ist ja die Todesspirale des Euro und was kommt danach, wir müssen also schon tiefgreifende Analyse der Entwicklungen machen, um dann auch mit einem richtigen Lösungsvorschlag, um einen richtigen Lösungsvorschlag ausarbeiten zu können. Und eine der wichtigsten Dinge in dem Aufwachprozess, der gerade weltweit stattfindet, egal ob hier bei uns oder irgendwo sonst auf der Welt, ist die Manipulation zu durchschauen, der wir ständig ausgesetzt sind. Und hier gibt es eine Wissenschaft dazu, eine Manipulationswissenschaft, die heißt seit 1953 Public Relations und hat vor 1953 Propaganda geheißen. Es gab ein Propagandaministerium aus diesem Grund im Dritten Reich. Und es gibt also das Grundlagenwerk dazu von Edward Bernays. Das Buch heißt Propaganda, wurde 1928 geschrieben. Und einer der zentralen Sätze ist, dass das Demokratieverständnis, das sich hier widerspiegelt. Es wird nämlich hier postuliert, dass es ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft ist, die Meinungen der Massen bewusst und intelligent zu manipulieren. Und damit bildet man eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht ist. Wir haben in den Unterlagen zur Sendung 8 auffindbar auf der Webseite www.okidoc.com. Oben gibt es einen Link auf Archiv, Jahr 2018, Monat 06, und da ist es schon, ein PDF, den Faktennachweis, und da sind hier auch die ganzen Links drinnen. Und es gibt recht guten Film über Edward Bernays und die Wissenschaft der Meinungsmache. Dauert 53 Minuten, wollen wir ganz kurz anspielen und dann bitte selber fertig schauen. Es sind ganz, ganz wichtige Informationen drinnen, wie die Manipulation funktioniert. Manipulation kann man sich einfach vorstellen, dass über die Fakten Schleier geworfen werden. Auf den Schleiern steht irgendwas anderes drauf, hinterm Vorhang. Backstage wird Lobbypolitik gemacht. Die Lobbypolitiker müssen gut im NLP sein, kommen dann vor den Vorhang und verklicken dem Volk irgendwie auf irgendeine Art und Weise, nämlich auf eine angenehme Art und Weise, warum die Maßnahmen notwendig sind, die aber von den Lobbyisten vorgegeben sind. Hört man da kurz rein?
Jeden Tag sind wir einer Flut von Botschaften ausgesetzt. Sie sollen beeinflussen, was wir kaufen, wen wir wählen, was wir denken. Allgegenwärtig prägen sie unsere Weltsicht. Die Mechanismen der Meinungsmache wurden vor 100 Jahren in den USA erdacht. Strategen machten daraus in nur 50 Jahren raffinierte Instrumente der Manipulation. Autoritäre Regime sichern ihre Macht mit Gewalt, unsere Demokratien mit Hilfe der Public Relations. Einer ihrer größten Vordenker heißt Edward Bernays.
Public Relations embraces what I call the engineering of consent.
Ja, da geht's also um das Engineering, das ingenieurmäßige Herstellen von Übereinstimmung mittels Propaganda, mittels Manipulation, mittels Public Relations, ist ein amerikanischer Begriff. Gibt es hier irgendwelche Hinweise darauf, dass das in Österreich auch zur Anwendung gebracht wird? Die Antwort ist ja. Und im Genauen, es sind die sogenannten Spin-Doktoren, die Parteien vor den Wahlen beraten, und die Spin-Doktoren, die auch die öffentlichen Auftritte der Politiker gestalten. Also was ist im Hintergrund, was wird genau gesagt, wenn man schaut, unser Bundeskanzler liest ja immer, der spricht ja nicht frei, und die Frage ist, wo kommt dieser Text her? Richtig, der kommt von den Spin-Doktoren. Und hier werden die Worte richtig gesetzt, damit die Massen dann zustimmen zu dem, was die Lobbyregierung macht. Gut, soweit noch einmal, dass das ganz klar ist, wir sind einer ständigen Flut von Propaganda ausgesetzt und diese Propaganda manipuliert bewusst und intelligent als die wahre Herrschermacht die Massen, die Meinungen der Massen, und das wird als demokratische Gesellschaft bezeichnet von den Eliten. Man muss verstehen, dass die Eliten einfach ein anderes Verständnis von Demokratie haben, deshalb können sie das Wort auch sagen, ohne selber eine kognitive Dissonanz zu haben, denn Demokratie bedeutet eben die Manipulation der Massen, weil das in dieser Wissenschaft ein wichtiges Element in einer demokratischen Gesellschaft ist. Um jetzt auf die unsichtbare Regierung zu kommen, die daraus entsteht, wir haben heute eine sogenannte, unter Anführungszeichen, unsichtbare globale Befehlskette. Unsichtbar natürlich für jene, die sich damit nicht beschäftigen, sichtbar dann für jene, die Analysen machen. Und wir halten uns hier an die Analyse von Wladimir Bjakin, und die besagt, dass es fünf Ebenen gibt. An der Spitze stehen die globalen Eigentümer, das internationale Finanzkapital, die Hochfinanz, wird auch als Kabale bezeichnet, als Elite bezeichnet, und ist interessanterweise von den Personen her immer wieder mit dem sogenannten tiefen Staat, den Hintergrundmächten, in Verbindung zu bringen. Diese globalen Eigentümer, die besitzen nun die Banken, und was ihre Finanzmittel interessanterweise als erstes steuern müssen, sind die Matrixmedien. Warum? Weil in den Matrixmedien wird die Bevölkerung manipuliert, um übereinzustimmen mit dem, was die globalen Eigentümer vorhaben. Und wie wir heute wissen, gehören ja die Matrix-Medien bereits den ganz Großen. Es gibt ja nur mehr 6 Fernsehsender in den USA, die decken 95% der Seher ab. Und dran sieht man, dass denen die Banken gehören und die Matrix-Medien gehören. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Gut, die Medien bereiten nun die Politik auf, indem sie, das sehen wir jetzt sehr, sehr schön bei dem fürchterlich gesundheitsschädlichen 5G, wie die Medien da vorausgehen und die Vorteile anpreisen, und dahinter kommen dann, und das bereitet den Boden im Kollektiv vor für die Wahlen der Lobbypolitiker und für die Entscheidungen der Lobbypolitiker. Wozu brauchen die globalen Eigentümer die Politiker? Die brauchen die Lobbypolitiker für die Lobbygesetzgebung. Warum ist eine Lobbygesetzgebung erforderlich? Na, damit die Konzerne hier in die Volkswirtschaften eindringen können. Und letztendlich haben wir sehr, sehr viele Beispiele im Auftrag der globalen Konzerne dann die Gesetzgebung geschaffen wird, dass diese lokalen Konzerne dann die lokalen Gegenden und die Gemeinden ausplündern können, Staaten ausplündern können, wie es in Griechenland gerade passiert und wie sich die Italiener gerade wehren. Gut, also noch einmal kurz zusammengefasst, zuerst die globalen Eigentümer, Hochfinanz, Reichter, denen gehören die Banken, als nächstes die Matrix-Medien, die die Manipulation liefern, damit die Lobbypolitiker, die sie auch stellen und beeinflussen, lobbyieren, 10.000 Lobbyisten in Brüssel, dass die jene Gesetzgebung machen, die wiederum den Konzernen nützt, die wiederum den globalen Eigentümern gehören. Das ist also relativ einfach zu verstehen. So, jetzt schauen wir uns an, und das haben wir in der letzten Sendung auch schon gemacht, noch einmal kurz drüber, gibt es eine österreichische Lobbypolitik zu erkennen, die für die Konzerne arbeitet? Ja, gutes Beispiel, in der EU werden 1.000 Milliarden Euro von den Konzernen im Jahr Steuer hinterzogen. 3% Wirtschaftsleistung haben wir in Österreich, das entspricht 30 Milliarden Steuerhinterziehung der Konzerne, die von der EU-Finanzprokuratur bekannt gegeben wurden. 30 Milliarden Euro gehen dem österreichischen Finanzamt hier durch die Lappen. Fällt das auf? Ja, natürlich fällt das auf. Die EU will also große Unternehmen verpflichten, ihre Steuerbilanzen bekannt zu geben. Und Überraschung, Überraschung, Österreich lehnt diesen Vorschlag ab. Wie kommt das? 30 Milliarden stehen am Spiel und da haben wir den Finanzminister Schelling, der das als Finanzberater eines internationalen Möbelhauses in Österreich, starke internationale Verbindungen, guter Lobbyist, der schaut natürlich nicht aufs Volk, sondern schaut auf die Konzerne. Das ist jetzt plötzlich verständlich, warum so etwas passiert und es wird auch sichtbar, wie viel Steuergeld hier verloren geht. Anderes Beispiel zeigt, wie die Finanzlobby die Gesetze macht. Wir haben das hier schon besprochen. Medien bereiten vor, dass die Lobbypolitiker dann eintreten können, um die Gesetze zu machen. Hier ist ein Bericht, die EU kapituliert vor Macht der Wirtschaftsprüfer. KPMG, Deloitte, BBC, PricewaterhouseCoopers ist das, Ernst & Young, alle, die ein bisschen aus der Branche sind, kennen die Großen. Und die erstellen die Bilanzen für nahezu alle wichtigen Aktiengesellschaften und gleichzeitig sind die als Berater aktiv und als Prüfer aktiv und deren Expertise, ja, da kommen jetzt dann die Experten ins Spiel, gegen die kann die EU nichts unternehmen, sagt die EU, die ja wiederum von den Konzernen erschaffen wurde, um hier einen einheitlichen Markt zu haben, ohne Grenzen. Das geht in Richtung Weltmarkt, dazu kommen wir noch. Ein weiterer typischer Fall der österreichischen Lobbypolitik sind die Panama Papers gewesen. Riesiger Steuerbetrug. In Österreich wird dem nicht nachgegangen. Das heißt, wann immer internationale Konzerne Steuerbetrug machen, in Österreich blockt die Lobbyregierung ab. Auf welcher Seite steht die Regierung? Steht die Regierung auf Seite der Wähler, die sie gewählt haben? Oder steht die Regierung auf Seite der Konzerne, die ihre Medien angewiesen haben, das geistige Feld aufzubereiten für alle Kandidaten, die sie selber zur Verfügung stellen zum Wählen? Das muss man verstehen. Alle sind von den Konzernen zumindest erlaubt. Denn wären sie nicht erlaubt, dann würden die Medien sie ratzfatz abschießen. Merkel wäre in 3 Tagen weg, wenn ZDF und Spiegel und Bild das wollen. Gut, wir sehen also, die Lobbypolitik arbeitet vorrangig für das Kapital. Wir sehen hier eine Folie aus der letzten Sendung, die Entwicklung der letzten 36 Jahre. Die Löhne haben sich verdoppelt. Die Produktion hat sich verfünffacht. Das ist also nur ein ganz ein kleiner Teil der Produktionssteigerung bei den Löhnen angekommen. Und die Staatsschulden haben sich verzehnfacht und damit auch die Gesamtschulden haben sich in etwa verzehnfacht. Jetzt kann man sehen, dass hier eine sogenannte Schuldenmaschine am Werk ist. Die nutzt natürlich jetzt im internationalen Feld wiederum den Banken, den internationalen Banken, die in etwa 70% der österreichischen Staatsschulden halten. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, das sehr interessant ist. Das ist der sogenannte Arbeitsmarkt. Alle jubeln, die Beschäftigung ist so hoch wie nie. Wollen wir das zuerst mit einer Zahl zusammenbringen, die wir auch in der letzten Sendung ausführlicher besprochen haben. Die untersten 50% in Österreich besitzen 2,5% des Vermögens. Das heißt, wir haben mit den jetzt bestätigten 1,5 Millionen die in Österreich an der unteren Grenze der Gesellschaft sind, eine Verarmung, die noch nie in dieser Fall in Österreich in der Zweiten Republik stattgefunden hat. So, wie reagiert die Regierung drauf? Nach der Mindestsicherung wird jetzt auch die Arbeitslose gekürzt. Und Bericht heute aus dem Standard, der Abbau des Sozialstaats macht vernünftige Sozialarbeit unmöglich. Die türkis-blaue Politik verschärft Armut und bekämpft Arme. So, wie passt das jetzt zusammen mit den Regierungsberichten gleichzeitig, dass wir noch nicht so wenig Arbeitslose hatten und dass unser Arbeitsmarkt super in einem super Zustand ist? Naja, wenn viele Minijobs um 8,50 Euro in der Stunde besetzt werden können, 10 Stunden in der Woche oder so, dann ist ja klar, dass der aus der Arbeitslosenstatistik heraus ist. Und wenn man sich anschaut, wie die Teilzeitarbeit zunimmt, kann man das berücksichtigen. Was diese Arbeitsmarktbetrachtungen jedoch vollkommen ignorieren, ist, was als Industrie 4.0 bekannt ist. Industrie 4.0, die Vollautomatisierung der Industrie, die Vollautomatisierung der Verwaltung, die selbstfahrenden Züge, die selbstfahrenden LKWs, die selbstfahrenden Autos und die Roboter als Schalterbeamte in der United Bank of Switzerland already. Roboterisierung des gesamten Hotelgewerbes, was die Rezeptionen anbelangt. Das ist alles, die Roboter sind fertig, sind noch nicht eingesetzt. Man schätzt, dass bis 2030 ungefähr 80% der Arbeitsplätze verschwunden sein werden. So, und da sind wir jetzt wo drinnen und die Politik, die Lobbypolitik macht hier die Augen fest zu. Hört man uns da einen kurzen Bericht an, Link zum ganzen Bericht, wiederum im Faktennachweis zur Sendung, und zwar ein Bericht aus dem ersten.
Immer mehr Maschinen übernehmen immer mehr Arbeit von Menschen. In der Logistik, in der Finanzwelt, in der Pflege, der Roboter mit menschlichem Touch.
Die möchten doch bestimmt etwas trinken.
Oh, Leibe.
Algorithmen, die Texte verfassen. Sie könnten Bürojobs ersetzen, massenhaft.
Es wird keine Branchen, keine Bereiche geben, die davon nicht berührt sind.
Diese Entwicklung wird sich beschleunigen, wird weiter sich fortsetzen.
Welchen Platz hat der Mensch noch in der neuen Arbeitswelt?
Ja, welchen Platz hat der Mensch noch in der neuen Arbeitswelt? Okay, Industrie 4.0. Automatisierung, Roboter, Artificial Intelligence, ganz wichtig, ist eine Strömung, die kommt quer herein auf uns als Gesellschaft, und die Lobbypolitiker sehen und hören und riechen und spüren nichts davon. Wir werden das in den nächsten Sendungen natürlich weiter bearbeiten, aber gleich vorweg, das ist also eines der Argumente, warum ein Grundeinkommen die Lösung ist dafür. Vergessen wir bitte nicht, dass die Löhne ums Zweifache gestiegen sind, die Produktion ums Fünffache gestiegen ist. Diese Automatisierung wird die Produktion jetzt beim stark sinkender Gesamtlohnauszahlung die Produktion selber ganz hoch hinaufbringen. Das heißt, die Schere wird so aufgehen, dass man ganz einfach aus den Produktionsgewinnen heraus das Grundeinkommen teilfinanzieren kann. So, jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema, das sehr interessant ist, und zwar ist es jetzt diese ausschließliche Gewinnfixierung, heißt Shareholder Value. Und es gibt eine neue Untersuchung dazu, die sehr interessant ist, nämlich von Rechtsprofessor von der Frau Dr. Lynn Stout, die am ESPEN-Institut arbeitet, also durchaus qualifizierter Mainstream. Und sie weist nach, dass der Shareholder Value ein sich selbst zerstörender Mythos ist. Und zwar geht die Geschichte oder sind die Fakten folgende, dass die Shareholder-Gewinne im Augenblick die schlechtesten sind seit 1932. Die Shareholder ziehen sich zurück aus ihren Aktien, sind 40% weniger Shareholder bereits. Die Lebenserwartung der 500 größten Firmen war 1920 75 Jahre und liegt heute bei 15 Jahren. Das heißt, Firmen werden gefressen und Firmen sterben aus dem Markt aus. Es ist also der Shareholder Value, also die Gewinnerwartungen gehen bis auf ganz wenige Firmen drastisch zurück und das System ist dabei, sich selbst zu vernichten. Der Link zum englischsprachigen Artikel ist hier in den Faktennachweis drinnen. Professor Lin sagt auch, dass das die dümmste Geschäftsidee jemals war, dass man das Geschäft darauf auch als Hauptziel für das Geschäft nimmt, dass der maximale Gewinn herauskommt und damit der maximale Shareholder Value herauskommt. Jetzt schauen wir uns das an. Ich habe das ein bisschen übersetzt, was hier dahinter steht. Man muss verstehen, dass Konzerne, also AGs, sogenannte juristische Personen sind. Was sind juristische Personen? Die muss man unterscheiden von den sogenannten natürlichen Personen. Das sind wir Menschen, wir haben einen Körper. Eine juristische Person hat keinen Körper. Eine juristische Person hat zwar einen Gründungsvertrag, aber deshalb noch immer keinen Körper. Hat aber Rechte auf einmal. Und man kann sagen, dass diese juristische Person also eine vertraglich festgelegte Idee ist, damit eine Fiktion ist und Professor Lin bezeichnet das als Mythos. Diese Fiktion der AG, also diese Vereinbarung, dass es sowas wie eine AG gibt, diese Idee wurde von den damals superreichen, mächtigen Adeligen im 16. Jahrhundert erschaffen. Es ist darum gegangen, Piratenschiffe auszustatten und zu finanzieren. Und da haben die Lords, mehrere Lords ihr Geld zusammengetan. Es hat damals eine Gewinnerwartung von 15% gegeben. Der Rest hat der Mannschaft gehört. Und auf diese Art und Weise hat die Kolonialisierung durch England ganz stark sich ausgebreitet und ist dann übergegangen in den Begriff Commonwealth, wo also die englische Krone dann die Ausbeutung unter dem Namen Commonwealth, also allgemeines Gut, betrieben hat. Die Kolonialisierung ist auch das erste Mal die Idee vom Weltmarkt gewesen, ganz, ganz wichtig. Der Weltmarkt wird von diesen juristischen Personen, von diesen transnationalen Konzernen betrieben. Diese Fiktion dieser Konzerne wird im Allgemeinen als real angesehen. Das ist aber, wenn man sie als real körperlich sieht, eine Wahrnehmungsstörung. Die Wahrnehmungsstörung, von der kann man sich befreien, wenn man zwischen natürlichen Personen, die sind also wir Menschen, und diesen fiktiven Konstrukten, Vertragskonstrukten in die ideellen juristischen Personen unterscheiden kann. Ja, dann kann man das unterscheiden. Dann versteht man, dass wir in der Gesetzgebung nicht alleine sind, sondern dass wir es da drinnen mit sogenannten juristischen Personen zu tun haben als Menschen, die keine Menschen sind, sondern eben Fiktionen. Gut, die Börsen- und Medienberichte über die Börsenkurse, ja, kommt die Börse ins Spiel, die erklären natürlich diese Fiktion für real und super wichtig, haben wir aber schon gehört, Engineering of Consent ist, dass diese Fiktionen wirklich Körper haben und wichtig sind. Wenn Sie aber jetzt ausschließlich dem Shareholder Value, also der Gewinnmaximierung, verpflichtet sind, dann ist damit diese Fiktion selber als juristische Person psychopathisch. Warum? Weil sie zwangsneurotisch fixiert ist. Warum? Weil sie nur auf den Gewinn schaut. Und wann immer eine Person, egal ob natürlich oder juristisch, nur ein einziges Ziel hat und alle anderen Ziele unterordnet und als alternativlos erklärt, dann ist es eine zwangsneurotische Fixierung. Und diese psychopathische zwangsneurotische Fixierung der Konzerne, das ist einer der Pfeiler unserer heutigen soziopathischen Gesellschaft. Warum soziopathisch? Weil wenn ich nur gewinnorientiert bin, dann hat das menschliche Mitgefühl keinen Platz mehr oder ist zweitrangig. Wenn aber das menschliche Mitgefühl zweitrangig ist, weil der Gewinn vorrangig ist, dann ist jede soziopathische Handlung erlaubt, die den Gewinn erhöht. Eine weitere Denkstörung in dem Gesamtsystem ist die Idee, dass es unbegrenztes Wachstum gibt und dass das am Weltmarkt stattfindet. Ja, das unbegrenzte Wachstum ist auch begrenzt, weil jetzt hat zwar Bayer Monsanto um 67 Milliarden Dollar gekauft. Jetzt ist dann die Frage noch, wer kauft Bayer, aber man sieht schon, irgendwann einmal ist das am Ende. Dann gibt es den einen Weltkonzern und dann hat der, und damit ist das Wachstum auch am Ende, wenn man es theoretisch durchdenkt. Ja, die juristischen Personen der Konzerne, die haben also keinerlei Mitgefühl mit dem Leben, die beuten alles aus und stellen den Profit übers Leben und das ist soziopathisch. In der Kette der Herrschaft, die wir besprochen haben, also Hochfinanz, ihre Banken, Medien, Lobbypolitik und dann die Konzerne. Was produzieren die Konzerne heute, die wirklich stark an der Börse notieren? Waffen, Chemie, die Pharma, jetzt kommt der Wahnsinn mit Smart und 5G dazu, die super giftigen Elektroautos und natürlich Manipulation auf Anschlag. Das wird finanziert damit und da ist nirgendwo Grundvernunft und Mitgefühl drinnen. Aber dafür, die Manager und die Spekulanten kassieren Millionen, Shareholder Value ist der Auftrag und das wird mit Millionen Boni für die Manager belohnt. Gut, jetzt haben wir das, jetzt können wir das soweit sehen, wie die Matrix, wie die Struktur da aufgebaut ist. Nun arbeiten auch viele gutmeinende Menschen, natürliche Personen, in dieser globalen Matrix Weltmarkt. Warum? Weil die Konzerne viele möglichst billige Arbeiter möglichst ohne Rechte brauchen. Warum? Um den Profit zu maximieren. Das macht doch Sinn, das ist doch verständlich. Die Matrix ist nicht so schwer zu verstehen. Ein Beispiel dafür: Die internationalen Konzerne haben in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, ihre Fabriken von den USA nach China verlagert. China wurde zur Werkbank der Welt. Warum? Wegen Profitmaximierung. Ja, eh klar. In China haben die Arbeiter um wenige Dollar am Tag gearbeitet. Die Regierung hat die richtige Ausbildung zur Verfügung gestellt. Damit konnte am Weltmarkt realisiert werden. Warum? Lohnkostensenkung im Vergleich zu Amerika und keine Umweltstandards senkt den Produktpreis, das heißt den Herstellungspreis, das heißt aber nicht, dass der Verkaufspreis gesenkt wird. Der Verkaufspreis hängt ausschließlich davon ab, wie gut die Matrix-Medien die Käufer manipulieren können. Und da kommen dann diese riesigen Gewinne raus von Google, von Apple, vor allem von den Tech-Companies. Und diese Riesengewinne werden eben noch riesiger, wenn entweder der Produktpreis erhöht werden kann, der Umsatz erhöht werden kann, zum höheren Preis und auf der anderen Seite natürlich Löhne gesenkt und Umweltstandards weg. Und da wird es in Österreich jetzt wirklich bedenklich, denn die österreichischen Lobbypolitiker wollen jetzt plötzlich am Weltmarkt erfolgreich sein und wollen auf einmal die Denkstörung Wachstum in den Verfassungsrang heben. So, jetzt wollen wir uns ein paar Fragen widmen, wenn wir an internationale Konzerne denken. Da gibt es ja schon die Softdrink-Konzerne. Sagen wir mal, Gedankenspiel, jetzt werden die Softdrink-Konzerne weg. Was würden wir in Österreich trinken? Nächste Frage. Was bedeutet es für die Kunden, dass Banken ihren Profit maximieren müssen? Das ist ihr Auftrag. Was bedeutet das für die Bankkunden? Wie entscheiden Manager der Konzerne, die teils riesige Bonuszahlungen vom Profit abhängen, für höhere Löhne, für gerechte Löhne, für super Umweltstandards oder für einen höheren Profit? Was ist der Unterschied zwischen Manager und Arbeiter? Manager, die Gehälter explodieren, Arbeiter, die Lohnzahlungen werden gedrückt. Wie schaffen es die Konzerne, in der EU jährlich 1.000 Milliarden Euro Steuer zu schonen, heißt das, Steuerschonung. Wie schaffen die das? Ja, indem sie die Gesetze schreiben können, indem sie die EU-Regulierungen schreiben. Wie unterstützt der Lobbygesetzgeber? Die Kette beginnt also nachweislich bei der UNO, Agenda 21 ganz wichtig, World Trade Organization, Freihandel ganz wichtig für den Weltmarkt, damit die am billigsten ohne Umweltstandards produzieren, an die Konzerne liefern können. Das geht dann weiter in der Befehlskette an die EU, die schreibt ihre Verordnungen oder was immer das ist, was der privatrechtliche, völkerrechtliche Verein da äußert, das wird dann die Nationalstaaten geschickt und hier schreiben es dann die Lobbypolitiker willig in nationalstaatliches Gesetz hinein. So funktioniert das. Und wir sind bitte heute im Zeitalter der sechsten Massenauslöschung. Wer diese Massenauslöschung ausgelöst, das muss man auch verstehen. Es heißt immer, die Menschen, nö, haben wir die ausgelöst, als die arbeitenden, fleißigen oder haben das die profitgierigen Eliten ausgelöst? So, und jetzt die Frage, was ist zu tun? Nächstes Kapitel haben wir in der Faktensendung 7 ausführlich behandelt. Zusammenhang von Arbeit, Produktion und Geld. Es ist ganz wichtig, dass wir in Bezug auf Arbeit eine sinnvolle Unterscheidung brauchen. Sozusagen ein Filter, ein Rasiermesser, mit dem wir das auseinandernehmen können. Oder ja, ein Sieb brauchen ist noch besser. Ein Sieb brauchen. Und zwar mit dem Sieb zu unterscheiden, ist das notwendige Arbeit, wobei wir reden hier von einer völligen Bedarfsdeckung für zufriedenes Leben, oder ist es, und damit notwendige Arbeit, oder ist es im Gegensatz dazu notbringende, damit unnötige, leidbringende Arbeit. Also das Sieb, ist es notwendig, wendet es die Not, oder ist es notbringend? Vergrößert es die Not. Kriege vergrößern die Not, ist also unnötige, leidbringende Arbeit, alles was damit zusammenhängt, nur so, wenn man Krieg hineinwirft in das Sieb, dann bleibt es hängen als notbringende Arbeit und wird nicht durchgelassen, sondern entsorgt, im geistigen Bereich mal. Was das Geld anbelangt, die Grundfunktion des Geldes, die sinnvoll ist, die logisch ist, dass es ein Zahlungsmittel ist und das braucht keinen Zins. In einigen Finanzsystemen wie in der islamischen Welt ist Zins verboten. Beim westlichen Zentralbankkreditzinsbuchgeld, das ist eine Schuldenmaschine, weil es die Schulden immer vergrößert. Und es stellt sich heraus, dass diese Schuldenmaschine dann eine sogenannte, am Ende eine sogenannte Enteignungsfunktion hat. Wenn wir nach Griechenland schauen, sehen wir, dass die Schuldenmaschine in die Griechenland hineingetrieben wurde, jetzt ihre Enteignungsfunktion entwickelt. Das heißt, es werden nicht nur private Realwerte enteignet und zum Schnäppchenpreis aufgesaugt, sondern auch kommunales Gut wie Häfen, Eisenbahnen, Wasserwerke, Stromversorger, also kommunale Einrichtungen werden jetzt enteignet, weil die Schuldenmaschine in Griechenland jenen Zustand hergestellt hat, damit die Enteignungsfunktion wirksam werden kann. Das vertragsrechtliche Abstrakt der Enteignung heißt dann von Seite der Bank, tausche Buchungszeile gegen Hafen. Die Bank schreibt dann eine Buchungszeile und dann gehört der Hafen dem anderen. Die Bank könnte die Buchungszeile genauso schreiben und ausbuchen, dann würde der Hafen beim Volk bleiben und die Bank hätte auch kein Problem. Das ist eine Entschuldung mit einfachen buchhalterischen Maßnahmen, denn diese Schulden sind nichts anderes als eine Reihe von Buchungszeilen und lassen sich damit hier auch auf dieser Ebene natürlich auch auflösen. Eine neue Studie hat gezeigt, dass Menschen 83% des ganzen Wildlebens auf der Erde bereits zerstört haben. Noch einmal, das waren nicht die Menschen. Hier ist der richtige Satz und das müssen bitte alle, die beim Aufwachen sind, wirklich auseinanderhalten können. Nämlich auch, damit sie sich einordnen können und damit sie von dem Schuldkomplex runterkommen, dass sie selber 83% der Wildtiere auf der Erde schon zerstört haben. Nein, es sind die Eliten und sie zerstören nicht einmal selber, sondern die lassen zerstören. Und wir Menschen, die wir das nicht verstehen, wir machen hier unwissend mit, zu welcher Zerstörung das insgesamt führt, weil wir sehen ja selber nur immer einen kleinen Teil der Zerstörung, falls wir selbst daran mitarbeiten und meinen, dann die ganze andere Welt ist in Ordnung und wird schon nicht so schlimm sein. Und wenn alle angeleitet werden, über die Manipulation, über die Public Relations so zu denken, wird ja nicht so schlimm sein, dann kommt es eben zu diesem von den Eliten veranlassten Auslöschung des Lebens. Und hier müssen wir sehr, sehr wachsam sein, denn ja, hier gibt es was zu retten, was es noch zu retten gibt. Gut, Götz Werner, der D-Markt-Chef, hat mit Matthias Welk und Marc Friedrich ein Buch geschrieben. Das heißt, sonst knallt, warum wir Wirtschaft und Politik radikal neu denken müssen. Götz Werner ist ein Verfechter des Grundeinkommens und weist es in diesem Buch sehr gut nach. Hier geht es darum, dass er sagt, ein Hauptirrtum ist es zu meinen, Geld an sich wäre ein Wert. Aber Geld hat überhaupt keinen Wert. Wert haben nur Güter und Dienstleistungen. Das bedeutet, Geld bedeutet die Potenzialität, die Möglichkeit, dass ich zu Waren wie Essen, Kleidung oder Dienstleistungen, Friseur, Massage, was auch immer komme, aber hat selber keinen Wert, sondern ist nur ein Tauschmittel, ein Zwischenschritt, um mehr Möglichkeiten für den, der etwas hat, zur Verfügung zu stellen, denn wenn ich Schuster bin und Schuhe produziere, dann braucht mein Friseur vielleicht nicht jetzt mal neue Schuhe. Und mit dem Geld wird es also einfacher. Als Zahlungsmittel ist Geld kein Problem. Als Wert und als Arbeiter, als einer, der selber Geld verdient, schaut, das ist ein Systembruch. Wenn ich auf die Ebene, wo Geld durch Arbeit, durch die Fleißigen erwirtschaftet wird, Geld selber hineinstelle auf dieses Paket, ja, wo nur die Arbeiter stehen. Wenn ich jetzt da Geld selber dazustelle, um Geld zu verdienen, und ich gewinnorientiert bin und die Matrix unter Kontrolle habe, ja, dann wird mir das Geld mehr verdienen, oft, als die Arbeit. Ja, deshalb werden ja die Superreichen immer superreicher. Jetzt gehört schon 8 Menschen auf der Welt, so viel wie die Hälfte. Ja, davor waren das noch 42. Man sieht also, wie sich das Vermögen konzentriert. In dem Buch gibt es aber einen interessanten Absatz zu Italien. Italien ist mit einer Staatsverschuldung von 137% des BIP ebenfalls nachweislich bankrott. Die Arbeitslosenquote im Land ist die höchste seit Beginn der Datenerhebungen im Jahr 1977. Die Industrieproduktion liegt auf dem Niveau von 1985. Dennoch kann sich der Staat dank europäischer Niedrigzinspolitik weiter mit frischem Geld zu Minizinsen versorgen. Anders als Griechenland sogar nach wie vor an den Kapitalmärkten. Wir kommen später noch ein bisschen zu Italien, aber man muss verstehen, die Staaten sind alle wirklich bankrott. Wer sich also ein bisschen mit Buchhaltungen auskennt, kann sich das anschauen. Das ist also ganz leicht zu sehen. So, nächstes Kapitel, und das ist jetzt eine wichtige Übersicht, auch wenn sie sehr unangenehm ist, aber das ist sehr gut untersucht von Dmitri Orlov, und zwar die 5 Stufen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Der Reihen, es beginnt also mit dem finanziellen Zusammenbruch. Da beginnt das Geldsystem Zusammenbruch zu brechen. An dieser Stelle sei gleich gesagt, warum es so wirklich dringlich ist, ein alternatives Geldsystem zu entwickeln und in Anwendung zu bringen. Denn wenn man den ersten Schritt des Zusammenbruchs verhindert, dann kommen die anderen 4 Schritte nicht. Und die 4 Schritte, die nach dem finanziellen Zusammenbruch kommen, und es ist beim Euro irgendwann einmal zu erwarten, dann kommt der wirtschaftliche Zusammenbruch. Das heißt, das Vertrauen, dass der Markt ja ohnehin alles das liefert, was man braucht, geht verloren. Über die Entwertung des Geldes, über die Hyperinflation kommt es also dann zu Versorgungsschwierigkeiten auch bei überlebensnotwendigen Produkten. Das ist dann der wirtschaftliche Zusammenbruch nach dem finanziellen. Und nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch kommt der politische Zusammenbruch, denn spätestens dann ist das Vertrauen, das heute 82% der Österreicher haben, die Regierung wird gut auf uns schauen, weg sein. Warum 82% der Österreicher? Weil 82% der Österreicher bei den letzten Nationalratswahlen Vertrauen in das parteipolitische Lobbysystem gehabt haben, damit es für sie sorgt. Das ist also dann beim politischen Zusammenbruch der Stufe 3 weg. Danach kommt die Stufe 4, der soziale Zusammenbruch. Da geht es also nur mehr darum, dass sich Gruppen zusammentun, und das ist jetzt dann die Phase, wo die Warlords und die gewalttätigen Gruppen marodieren beginnen und sich das nehmen, noch was vorhanden ist. Und das bringt dann endgültig den vollkommen kulturellen Zusammenbruch, das heißt das Vertrauen darin, dass die Menschen gut sind, geht in dieser Stufe vollkommen verloren, und die Kapazität, die Möglichkeit verschwindet aufgrund der Extremsituation. Das ist dann eine Bürgerkriegssituation auch, dass man so, wenn man irgendwem begegnet, nicht mehr davon ausgehen kann, dass der freundlich ist, dass der großzügig ist, dass der ehrlich ist, dass der gastfreundlich ist, dass der mitfühlend ist und dass der dir irgendwie helfen wird, was also die positiven Eigenschaften einer Kultur sind, sondern das ist dann die Kultur in der Todesspirale, denn dann geht das Überleben bereits dahin, wer in der Gruppe und wer in der Familie überlebt. Und Solzhenitsyn hat es im Archipel Gulag mit den Worten beschrieben, du stirbst heute, damit ich morgen sterben werde, wenn nichts mehr da ist. Ja, das sind also die Aussichten, wenn wir als Wähler nicht zu Bürgern werden, die ihre Stimme nicht abgeben, sondern das Problem einmal besprechen und uns dann zusammentun und schauen, welche Lösungsansätze sind hier möglich und wie kann man hier Lösungen auf den Weg bringen. Gut. Nächstes Kapitel, das Ende des US-Schuldgeldsystems, war auch ausführlich in der letzten Sendung drinnen. Der US-Dollar als einziges Zahlungsmittel ist bereits beendet. Es ist BRICS da für die asiatischen Länder als Austauschbank, als Austauschsystem für internationale Zahlungen. Die haben ja vorher nur über die Schweizer Bank für internationalen Zahlungsverkehr laufen haben dürfen, eine Gründung der Deutschen Bank übrigens. Das bedeutet auch gleichzeitig das Ende des Erdölldollars, der 1973 begonnen hat, als die Golddeckung rausgenommen wurde. Die Chinesen sind da mit ihren Petro-Yuan, die Saudis verkaufen bereits gegen Yuan, ganz im Mittleren Osten nimmt schon Yuan. Die Venezolaner sind da mit einer Blockchain-Währung, dem Petrocoin, geben den Indern 15% Nachlass, wenn sie im Petrocoin bezahlen. Blockchain auf der internationalen Zahlungsverkehrsebene von staatlicher Seite her ist im Kommen. Die Europäer haben jetzt angeboten, Erdöl in Euro zu bezahlen, damit ist der Petro-Euro da. Und Russland und Iran haben vor kurzem vereinbart, dass sie Tauschhandel machen werden, dass sie partnern werden. Man sieht also das Ende des US-Dollars als internationale Reservewährung ist nachweisbar. Auf das muss man nicht mehr warten. Wie schaut's jetzt mit der Euro-Schuldenspirale aus? Aktuelle Zahl, einfach zu merken, die insgesamte Insgesamtverschuldung im Euroraum beträgt 30.000 Milliarden Euro. Wir sind 500 Millionen Köpfe in der EU, das bedeutet 60.000 pro Kopf oder Bürger. Ungefähr die Hälfte zahlt Steuern, das heißt 120.000 pro EU-Steuerzahler im Augenblick der Schuldenstand, der eintritt, wenn die Schuldenunion kommt. Und man kann sich vorstellen, wie viele Griechen das zurückzahlen können, wie viele Italiener das zurückzahlen können, wie viele Spanier das zurückzahlen können. Man braucht ja nur schauen, wie viel Österreicher das zurückzahlen können. So auf, na, zahlen wir das halt einmal. Und das verbinden wir jetzt mit 80% weniger Jobs über Industrie 4.0 und Artificial Intelligence in den ungefähr nächsten 10 Jahren. Wem hier nicht klar ist, dass die Rückzahlung unmöglich ist, da fehlen mir dann die Worte. Aber gehen wir davon aus, dass irgendwem klar ist, dass die Rückzahlung nicht möglich ist, dann versteht er, aha, hier läuft jetzt von der die Schuldenmaschine 2 ein, das ist die Enteignungsmaschine. Und hier haben wir jetzt mit Italien die neue Situation. Wir können uns an Griechenland erinnern, 2010, also der Volksabstimmung gegeben, dass diese Sparmaßnahmen nicht kommen, die das Volk enteignen. Die Griechen haben also ganz klar abgestimmt, dass sie das nicht wollen. Was ist dann gekommen? Die Sparmaßnahmen sind gekommen. Warum? Weil die Lobbypolitiker das tun, was sie von den Lobbyisten angesagt bekommen, die die Banken schicken, und nicht das tun, was das Volk sagt. Das muss auch in den Kopf rein. Wir werden sehen, wie das in Italien weitergeht, aber die Italiener wollen wirklich nicht enteignet werden. Interessanterweise hat die Mafia am wenigsten Lust drauf. Die versteht nämlich, was da abgeht. Und die Mafia, italienische Mafia, die ist halt in Italien zu Hause und nicht in Griechenland. Gut, von der Analyse her gehen wir mit der europäischen Schuldenmaschine weiter. Das ist jetzt ein Fachausdruck, der in Hochfinanzkreisen verwendet wird, und der heißt Doom Loop. Das ist also die Schleife in den Untergang, das ist die Todesspirale, könnte man es am besten übersetzen, der Teufelskreis. Und interessanterweise kann dieser Teufelskreis nicht durchbrochen werden, sagt jetzt wer? Sagt hier Bloomberg. Bloomberg. Und Bloomberg, ja, Bloomberg. Und Bloomberg schafft es jetzt zu sagen, da beginnt eine Verfassungskrise in Italien anzudämmen, heraufzudämmen. Weil die Analysten von Bloomberg verstehen das sehr wohl, dass es wiederum darum geht, dass das italienische Volk sich enteignen lässt, so wie die Griechen sich enteignen haben lassen. Sie haben zur Enteignung Nein gesagt und dann haben sie sich enteignen lassen. Und das muss jetzt wieder bei den Italienern auch gelingen. Und das ist das große Kunststück in Italien, wie das gelingen wird. Und was passiert jetzt, und das muss man, da muss man jetzt verstehen, wie die Hochfinanz denkt. Und das ist relativ einfach. Die Hochfinanz sagt, okay, ihr macht eine europäische Schuldenunion, alle Europäer zahlen mit, dann kommen alle Volksvermögen als Besicherungen hinein in die Schuldenmaschine, damit wir vertraglich dann alle Vermögen in der Schuldenmaschine drinnen haben, damit wir dann in Phase 2 der Schuldenmaschine gehen können, damit wir sie in die Enteignungsphase schicken können und damit Land- und Realwerte enteignen können, was das eigentliche Ziel der Hochfinanz ist. Denn die wollen das Geld, das sie selber machen, schreiben ja nur Buchungszeilen, die wissen das ja, im Gegensatz zu uns, dass sie nur Buchungszeilen schreiben, aber warum machen sie das? Gar nicht wegen den Schulden, die Schulden haben einen Zweck, nämlich dann letztendlich die Enteignung. Und diese Enteignung, der muss Italien zustimmen jetzt. Und zustimmen tut sie über Sparmaßnahmen und wie Österreich zugestimmt hat, indem sie gesagt haben, okay, das Volk bezahlt für die Hypo. Die Hypo hat zwar an den internationalen Finanzmärkten spekuliert, da wo sie als Heiselbauer Bank des Landes Kärnten genau nichts verloren hat, hat dort die 16 Milliarden Miese aufgerissen, aber ja, Bröll und Bröll haben das geschafft, dass das von den Bayern zurückgenommen wurden und dass das Staatsdefizit natürlich mit der Übernahme dann im Jahr, wann waren das, 2013, 14, um diese 16 Milliarden gestiegen ist und wir Steuerzahler das bezahlen dürfen. Das geht jetzt, es geht jetzt darum, dass die Italiener das auch machen. Weil wenn die Italiener das machen, dann bleibt die Bewertung für Italien um 6 Punkte höher als Griechenland, weil in der Bewertung werden jene Banken in jenen Ländern, wo das Volk die Ausfallsgarantie übernimmt, ja, höher bewertet, weil diese Kredite an diese Banken sind sicherer. Darum zahlen im Augenblick die italienischen Banken unter 1% und die Griechen für Überbrückungskredite bis zu 15%. Das ist dann der Unterschied. Und stabil bleiben kann das System aber nur, wenn die Italiener jetzt da drinnen bleiben. Warum? Weil in den italienischen Banken sind zugegebene 290 Milliarden Miese, bitte, die sind jetzt zugegeben, die muss der italienische Steuerzahler auf alle Fälle übernehmen. Jetzt haben die Italiener schon gesagt, da bitte 250 Milliarden soll die Europäische Zentralbank übernehmen, also eine Buchungszeile schreiben, weil was anderes ist das nicht. Warum können die Italiener das sagen? Da müssen wir uns an Spanien erinnern. Spanien war 2013, 14 in der Krise mit der großen, großen Santander Bank und das war vom Volk nicht mehr zu bezahlen, das war klar. Es hat nicht einmal eine Bereitschaft gegeben, wirklich, dass die spanische Regierung, Rajoy ist jetzt abgewählt worden, das dem Volk verklickert und Junkers hat dann dem Rajoy gesagt, bitte, was immer du an Buchungszeilen brauchst, sag es mir, ich schreibe dir das. Es geht darum, dass die Schuldenmaschine weitergeht und nicht zusammenbricht, damit wir dann letztendlich flächendeckend alles enteignen können, in Klammer gesetzt. Ja, also wenn die Miesen von den italienischen Banken in die Analysen reingehen, dass der Staat diese Banken nicht mehr rettet, dann verschwinden die 6 Pluspunkte aus der internationalen Bewertung. Dann kommen die Banken in ein negatives Rating rein. Jetzt sind diese Bankaktien aber in allen möglichen gebündelten Papieren drinnen. Jetzt gehen da die Ratings runter von diesen Papieren. Jetzt sind diese Papiere am transnationalen Futures-Markt, am kriminellen Spielcasino in etwa im zehnfachen Wert interessanterweise noch einmal aufgeblasen. Jetzt kann man sich vorstellen, was dort passiert. Und das Ganze ist mathematisch nicht mehr wirklich zum Voraussagen, was dann passiert. Deshalb wird die EU entweder die Italiener dazu bringen, dass sie zur Enteignung Ja sagen, oder wird jetzt in dem Fall Draghi eine Buchungszeile runtergeben nach Italien, wo halt 250 Milliarden draufstehen, weil das ist die Buchungszählung schreiben, ist keine Arbeit, kein Problem, die hat keinen Wert. Alles, was die tut, ist, dass die Bilanzen stabil hält und damit die internationalen Ratings stabil hält, die heute nicht mehr von Menschen gemacht werden, sondern bereits von Artificial Intelligence. Also Italien ist ein Sprengsatz, Dirk Müller, ja, da vorher noch, ja, die Europäische Kommission ruft jetzt natürlich nach der Bankenunion heuer noch, und es ist klar, das soll alles zentral zusammengefasst werden, damit die reichen Länder für die Armen zuerst haften, dann auch überschuldet werden, weil sobald die Zinsen da raufgehen, explodieren die Schulden, dass dann die Enteignungsmaschine anlaufen kann. Dirk Müller sagt dazu ganz klar,
der Nagelsalben und die Konsequenz ist, diese Spannungen haben dann 2010 zum großen Erdbeben geführt, katastrophale Eurokrise, wie unglaublich viel Geld, mit allem, was die EZB zur Verfügung hatte, hat man das wieder aufgebaut, hat die Situation bereinigt, aber das Problem nicht gelöst. Wir haben immer noch komplett unterschiedliche Bewegungen in Italien, in Deutschland, in Frankreich, in Griechenland. Und diese Spannungen haben sich jetzt wieder über 8 Jahre aufgebaut und sind wieder da. Und es ist nicht die Frage des Obs, sondern des Wann es wieder zum nächsten großen Beben kommt. Nur die EZB hat ihr Pulver inzwischen verschossen. Also wie es aussehen kann, wissen wir es. Nochmal, es ist nicht möglich, vollkommen unterschiedliche Wirtschaftssysteme miteinander zu verzahnen, ohne dass man Ausgleichsmechanismen schafft. Es wird immer wieder zu Katastrophen führen. Entweder unterschiedliche Währungen oder Transferzahlungen. Transferzahlungen innerhalb Europas wären Dimensionen, die wollen Sie und ich mir nicht vorstellen. Aber es wäre die Alternative zu unterschiedlichen Währungen. Was anderes gibt's nicht. Das kann man sagen, finde ich aber beides blöd. Ich will aber keine unterschiedlichen Währungen. Ich will aber keine Transferzahl. Ja, kann man so sagen. Wird aber nicht funktionieren. Und da kann man noch so dagegen sein, da kann man als Politiker noch so die Augen vorverschließen. Es ist nicht möglich, das eine oder das andere, beides nicht zu wollen. Dann muss mir einer erklären, wie er es machen will. Es geht nicht und wir erleben es jedes Mal wieder. Und dann kracht's und dann heißt es, das konnte man nicht ahnen, das war wie ein Bankenversagen oder sonst irgendein Blödsinn. Nein, es ist ein Strukturversagen, ein Systemversagen und niemand in der politischen Ebene ist bereit, dieses Thema anzugehen, weil keiner will sich stark machen für neue Währungen oder für eigene Währungen und keiner will sich stark machen für Transfersysteme. So, und deshalb, wir laufen in die nächste Krise rein, sehenden Auges können wir uns darauf einstellen. Können wir es so aufwägen, tue ich gerade, ändern können wir es sowieso nicht.
Ja, und da ist die Frage, können wir das ändern? Und wenn wir es ändern, also da ist der Dirk Müller schon ein bisschen depressiv, muss ich sagen. Oder hat da irgendwie, ja, keine Ahnung. Analyse ist, Euro zerfällt, der Weg in die Bankenzentrale hinein, Schuldenunion, kommt dann der Chip, kommen die Sparprogramme mit Enteignung und kommt unsere Lohnsenkung und die Abschaffung der Umweltstandards, um am Weltmarkt mitmischen zu können. Oder machen wir lokal statt zentral. Das heißt, machen wir nationale Währung, das, was wir mit ABC, Austrian Blockchain, vorbereitet haben, funktioniert natürlich auf Blockchain, ist ein Grundeinkommen dabei und als lokales System konzentriert es sich als erstes auf den Binnenmarkt. Wir haben in der vorigen Sendung die Frage nach dem, was passiert, wenn ein Schuldenschnitt gemacht wird, ausführlicher behandelt. Bitte nachhören in der Sendung Nummer 7. Wir haben aufgezeigt, dass ein Paradigmenwechsel bereits im Gange ist, nämlich von notbringend zu notwendig. Und haben heute ein bisschen genauer besprochen, zentral, das, was wir nicht brauchen können, dezentral ist lokal. Da gehört jetzt der Begriff Subsidiarität dann auch dazu. Wir müssen uns weiterentwickeln vom Wähler, der die Stimme abgibt, zum Bürger, der mitspricht. Wir müssen das politische System weiter transformieren von den Lobbyparteien zu den Bürgerlisten, die projektorientiert arbeiten. Und wir müssen verstehen, dass wir die Matrix Zentralismus über UNO und EU sehr wohl durch eine Matrix, auch eine Matrix der direkten Demokratie ablösen können, wenn wir wach sind und wenn wir uns zusammentun und wenn wir das wollen. Wir brauchen eine Idee, wie das gehen sollte. Wenn also lokale Währung, dann aber wie? ABC, Austrian Bürgercoin oder Austrian Blockchain, eine Diskussionsgrundlage für ein neues Geld, ist ein nationales Zahlungsmittel, hat Blockchain als dezentrale Speicherung der Daten als technische Grundlage. Die Geldschöpfung wird von uns Bürgern gemacht, nicht mehr von der Zentralbank für uns Wähler gemacht, sondern wir wenden ein Bürgerrecht an. Verwaltung macht die Gemeindebank, Kontonummer ist die Sozialversicherungsnummer, ist als zinsfreies Zahlungsmittel konzipiert. Wir sind dabei zu schauen, dass wir da hundertprozentige Steuergerechtigkeit reinbringen. Die 30 Milliarden, die da verloren gehen im Jahr, das ist einfach zu viel. Daraus ist ein Grundeinkommen problemlos finanzierbar, auch heute schon. Aber es sollte auch mit einem schlanken Staat, einem Minimalstaat einhergehen. Gut, dann machen wir ja vielleicht noch den Hinweis drauf, dass wir, was das Grundeinkommen anbelangt, in der Berechnung durchaus schon weit sind. Wer Interesse hat, hier mitzuarbeiten, E-Mail bitte an office@docidoc.com, das kommt dann zu uns. Und die Tabelle und die Erklärung dazu befindet sich in der Sendung Nummer 7, die also zu dieser Sendung auch mehr oder weniger zum Verständnis dazugehört. falls hier nicht alles klar ausgedrückt ist. Gut, dann wollen wir, spät ist es schon wieder geworden, nun die Sendung Fakten, 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 die achte auf Radio Okidok um 13.10 Uhr beschließen. Ich danke fürs Interesse und ja, wie soll ich sagen, ich möchte ein bisschen Energie rausschicken, die besagt, dass wir, wenn wir wach werden und wenn wir sehen, wo die Probleme sind, auch die Möglichkeiten haben, die Probleme zu lösen und neue Strukturen aufzubauen. Daraus ergibt sich, wenn wir schlafen und die Probleme nicht erkennen, sind wir nicht dazu in der Lage. Aber immer mehr Menschen werden in ihren Bereichen wach, egal ob das Bildung ist, ob das Medien ist, ob das Wissenschaft ist, Gesundheit, Recht, ob das Wirtschaft ist, ob das Geld ist, ob das Produkte verschiedenster Art sind. Es gibt also viel Graswurzelerwachen bereits. Die Wiese wird schon langsam sichtbar. Das ist ganz eine neue Ära, die ist auch vom alten System nicht angreifbar, weil sie im Bewusstsein jener stattfindet, die erkannt haben, dass es sehr wohl möglich ist, etwas ganz Neues zu bauen, wenn das Alte zusammenbricht, wenn das Alte nicht mehr funktioniert. Ja, und mit der positiven Aussicht raus in den Äther bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich fürs Zuhören. Am nächsten Samstag um 12 Uhr die nächste Sendung Nummer 9 und die Sendungen kommen jetzt auch raus am YouTube-Kanal von Okidok, also www.youtube.com/okidok, da ist das aufzufinden. Danke, alles Gute und bis zum nächsten Mal.